Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts der Beratungsstelle Leben Grüner Vogel e.V. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diejenigen unter euch, die schon die ersten vier Folgen gehört haben, kennen mich. Ich bin Fabian Wichmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Beratungsstelle Leben und dort zuständig für den Transfer von Praxis und Wissenschaft. Also dafür, Erfahrungen und Erkenntnisse aus unserer Arbeit verständlich und zugänglich zu machen. Dies ist die fünfte Folge unseres Podcasts, den wir begleiten zur Tagungsdokumentation unseres Fachtags. Die AttentäterInnen werden immer jünger. Herausforderungen für die Präventionsarbeit im Spannungsfeld von Jugendschutz und öffentlicher Sicherheit veröffentlichen. Falls ihr neu dabei seid, herzlich willkommen und bei der Gelegenheit lohnt es sich auch noch einen Blick oder besser ein Ohr in die bisherigen Folgen zu werfen. Mit dabei Claudia Danschke vom Verein Grüner Vogel e.V., Benno Köpfer vom Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, Dr. Peter Neumann vom King's College London und Anja Frank vom Deutschen Jugendinstitut. In der letzten Folge hat Dr. Anja Frank darüber gesprochen, warum sich manche Jugendliche islamistischen Orientierung zuwenden und wie Radikalisierung oft als Antwort auf typische Herausforderungen der Jugendphase entsteht, die Suche nach Grenzen, Ordnung und Gemeinschaft. Heute nehmen wir dieses Thema noch einmal aus einer anderen Perspektive in den Blick. Dr. Susanne Prätor, Professorin an der Polizeiakademie Niedersachsen, geht der Frage nach, wie sich Jugendgewalt in Deutschland entwickelt hat und was wir aus dem sogenannten Hell- und Dunkelfeld über die Realität junger Menschen lernen können. Freut euch auf eine spannende Einordnung, überraschende Erkenntnisse und die eine oder andere verbreitete These, die Dr. Susanne Prätor ziemlich gekonnt ins Wanken bringt. Moderiert wurde der Fachtag von Axel Schurbohm. Also los geht's mit Teil 5. Viel Spaß beim Hören.
Frau Dr. Prätor wird heute nicht bei uns sein, das war aber von vornherein so geplant, sondern ist jetzt online für Sie auf dem Monitor zu sehen. Frau Prätor wird Ihren Vortrag halten zu Jugendgewalt in Deutschland, Erkenntnisse aus dem Hell- und Dunkelfeld. Und Frau Prätor ist Professorin im Studiengebiet Sozialwissenschaften und Führung an der Polizeiakademie Niedersachsen. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen und im Kriminologischen Dienst im Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzugs tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Jugenddelinquenz, Migration, Kriminalität, häusliche Gewalt und Legalbewährung nach Haftentlassung. Frau Prätor, Sie hören mich, Sie hören uns.
Ja, und jetzt müssten Sie auch mich hören.
Und wir hören auch Sie. Und damit übergebe ich an Sie und wünsche Ihnen viel Spaß. Bis später.
Sehr schön. Vielen Dank, Herr Schurbohm. Und danke nochmal, dass ich hier diesen Vortrag halten darf. Ich bin ja so ein bisschen Exotin in dieser Runde, weil ich über ein Thema referiere, ja, was so ein bisschen abweicht von dem, was Sie bislang gehört haben. Aber ich habe schon beim Zuhören heute Vormittag viele Parallelen entdeckt. Vielleicht können Sie auch mal schauen, an welchen Stellen Sie Dinge ja, aufnehmen, wahrnehmen, die ganz ähnlich sind zu dem, was Sie im Bereich der Radikalisierung schon diskutiert haben. Also mein Thema ist Jugendgewalt in Deutschland, Erkenntnisse aus dem Hell- und Dunkelfeld. Ich würde gerne erstmal zu Beginn, normalerweise mache ich das immer so, dass ich eine kleine Abfrage mache, die ich mit dem Smartphone mache. Das würde jetzt aber zu lange dauern. Ich habe nicht so viel Zeit und auch wenn ich schnell reden kann, was mein Vorteil und Ihr Nachteil ist so ein bisschen, aber es würde jetzt zu lange dauern, das zu machen. Vielleicht einfach mal drei Fragen, die Sie mir einfach nur per Handzeichen beantworten. So einen Teil von Ihnen sehe ich nämlich. Wenn Sie sagen müssen, ob Jugendkriminalität oder Jugendgewalt vor allen Dingen in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren zugenommen hat. Wer von Ihnen würde sagen, er stimmt zu, Jugendkriminalität oder Jugendgewalt hat in den letzten Jahren zugenommen? Wenn Sie auch die Vor-Corona-Zeit noch mit. Okay, da melden sich ein paar, aber relativ wenige. Also zumindest sehe ich nur wenige, die sich melden. Dann, wer von Ihnen würde der These zustimmen, Jugendgewalt wird immer brutaler, früher wurde aufgehört, wenn einer am Boden lag, heute wird auch der bereits am Boden liegende weiter geschlagen. Wer von Ihnen würde dieser These zustimmen? Ja, okay, das sind schon ein paar mehr. Und dann noch eine Frage, ist ein bisschen indiskret, wer von Ihnen war selbst schon einmal kriminell gewesen? Also wozu auch Schwarzfahren, also Fahren ohne Fahrschein gehört? Okay, ich müsste mich da auch melden. Okay, super. Das also nur zum Einstieg, was uns zeigt, Kriminalität ist ein Stück weit normal. Vermutlich haben Sie es im Jugendalter begangen oder hoffentlich nur in diesem Zeitraum. Und mit dieser Idee von, es wird alles immer schlimmer, es wird brutaler, sind Sie nicht allein. Diese These findet immer große Zustimmung, egal wo ich die erfrage. Und sogar weltweit ist das mittlerweile untersucht, dass es die Annahme gibt, es wird immer schlimmer, es geht bergab mit unserer ja, mit unserer nachfolgenden Generation. Gut, so, ich gehe es mal durch, damit ich das auch noch schaffe in der Zeit. Ich habe Ihnen das mal so thesenartig aufbereitet, weil es da immer relativ gut verdaulich ist, wenn man das in solchen Thesen präsentiert. These 1, Jugendkriminalität ist vor allem Jugendgewalt. Also reden wir im Bereich von Jugendkriminalität eigentlich überwiegend über Jugendgewalt oder sind das vor allen Dingen andere Dinge? Dann Jugendgewalt nimmt zu, was ich Sie gerade auch gefragt habe. Jugendgewalt wird brutaler, Jugendgewalt ist Ausländergewalt, ist ein bisschen provokativ formuliert. Und These 5, die Gewalttäter, Gewalttäterinnen werden immer jünger, was ja auch die Frage ist, die bei Ihnen heute im Zentrum steht. Die Daten, auf die ich mich beziehe, da gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber hinweg. Das können Sie dann gerne nachlesen, wenn die Präsentation aus meiner Sicht gerne danach zur Verfügung gestellt wird. Ich beziehe mich vor allen Dingen auf Hellfelddaten. Die sind meistens auch umfänglicher vorhanden als Dunkelfelddaten. Das ist aber eine weitere Datenquelle, die ich da, wo sie vorhanden ist, auch nutzen werde. Der Vorteil von Dunkelfelddaten, also wo man in der Regel Jugendliche befragt, ob sie bestimmte Straftaten erlebt oder begangen haben, bekommt man also ein umfassenderes Bild von Kriminalität und auch Informationen zu Ursachen von Kriminalität, was ich nicht bekomme, wenn ich ins Hellfeld, also die polizeiliche Kriminalstatistik, schaue. Die hat einige Tücken, gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, die ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, gerade wenn man bestimmte Personengruppen miteinander vergleichen will, ist aber leider in Deutschland bislang die einzige Datenquelle, die zumindest über einen sehr langen Zeitraum vorhanden ist, wo man sozusagen Entwicklungen beispielsweise über die letzten 20, 30 Jahre sich anschauen könnte. Das zu dem Fundament, was ich nutze und damit gleich direkt zu These 1. Jugendkriminalität ist vor allem Jugendgewalt. So, und da habe ich mir mal angeschaut in der PKS, wie sieht es eigentlich aus, die jugendlichen Tatverdächtigen, die registriert werden, also die 14- bis unter 18-Jährigen, wegen welcher Delikte werden die eigentlich polizeilich registriert? Und was Sie hier sehen auf der linken Seite ist, dass ungefähr 15%, knapp 15% werden aufgrund schwerer Gewaltdelikte in der polizeilichen oder überhaupt polizeilich erfasst oder treten polizeilichen Erscheinungen mit schweren Gewalttaten, also schwerer gefährlicher Körperverletzung, Raub, Mord und Totschlag und ähnlichen Delikten. Aber das ist so der Hauptschwerpunkt, schwere gefährliche Körperverletzung, Raubdelikte. Dann haben Sie noch eine Kategorie vorsätzliche einfache Körperverletzung, was so im allgemeinen Verständnis auch ja eine Form von Gewalt ist, aber weniger schwerwiegend ist, also die alleine begangen wird ohne Hinzunahme von irgendwelchen Waffen oder Gegenständen. Das sind ungefähr 13,4%, die aufgrund solcher Delikte registriert werden. Der Großteil der Jugendlichen, also knapp drei Viertel aller Jugendlichen, wird aufgrund anderer Straftaten registriert, die jetzt tendenziell eher weniger schwerwiegend sind, also Diebstahlsdelikte, Sachbeschädigung, Beleidigung. Das heißt, die erste These würde man schon mal relativieren können. Jugendgewalt ist ein Thema und ein nicht unerheblicher Teil tritt auch damit in Erscheinung. Mehrheitlich begehen Jugendliche aber weniger schwerwiegende Straftaten. Und wenn man die Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen mal auf die Zahl der Jugendlichen insgesamt in Deutschland relativieren würde, dann würde man auf unter 1% aller Jugendlichen kommen, die überhaupt nur wegen eines schweren Gewaltdelikts in Erscheinung treten. Das sind in absoluten Zahlen trotzdem nicht so wenig. Und jeder Täter, jede Täterin und jedes Opfer, das dazu gehört, ist natürlich eins zu viel. Aber es ist so manchmal auch ganz gut, das ein bisschen zu relativieren, über welchen Prozentsatz der Jugendlichen reden wir eigentlich. Und auch wenn wir sagen, es gibt ein gewisses Dunkelfeld, polizeilich tritt ja nicht alles in Erscheinung, nur das, was angezeigt wird oder überhaupt ermittelt wird, dann ist die Zahl, die da ermittelt werden kann im Rahmen von Befragung, liegt bei ungefähr 2% im Hinblick auf schwere Gewaltdelikte. So, also Gewalt ist nur ein kleiner Baustein von Jugendkriminalität. So, dann sind wir schon bei der zweiten These. Die Jugendgewalt nimmt zu. Hatte ja jetzt der ein oder andere von Ihnen zugestimmt zu dieser These. Ist gar nicht so einfach, da zu so einer klaren Aussage zu kommen, weil es immer ein Stück weit davon abhängt, welche Datenquelle schaue ich mir an. Ich führe Sie da so ein bisschen durch. Das sind jetzt leider viele Zahlen, und die ich Sie so ein bisschen leiten werde. Aber es hilft eben nicht, so ein Bauchgefühl zu Jugendgewalt, Jugendkriminalität haben viele Menschen. Das muss aber nicht unbedingt übereinstimmen mit der tatsächlichen Entwicklung, die man feststellen kann. So, hier habe ich Ihnen mal dargestellt, Entwicklung der Tatverdächtigenbelastungszahl für Gewaltkriminalität für Jugendliche. Also Gewaltkriminalität, nochmal zur Erinnerung, schwere Gewaltdelikte, nicht sowas wie vorsätzliche einfache Körperverletzung. Tatverdächtigen Belastungszahl bedeutet, das ist die Zahl der Jugendlichen, die aufgrund bestimmter Straftaten, also aufgrund von Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist, auf 100.000 Jugendliche. Nur deshalb kann ich sozusagen verschiedene Jahre miteinander vergleichen. Bei Rückgang der Jugendlichen insgesamt in der Bevölkerung, wenn ich mir absolute Zahlen anschauen würde, wäre das ja erwartbar, weil es auch insgesamt weniger Jugendliche gibt und deswegen wird das relativiert an der Bevölkerungszahl. So, was sehen Sie hier? Wenn Sie da nicht völlig anders drauf schauen als ich, dann sehen Sie von ungefähr 2007 bis 2013, 2014 einen deutlichen Rückgang von Jugendgewalt. Sie sehen dann 2015, 2016 einen gewissen Bruch, wie es man nennt, also wo man zumindest sieht, dieser Trend wird nicht weiter fortgesetzt, sondern es bleibt ja, stabil, würde ich das nicht nennen, sondern es steigt eigentlich wieder leicht an. Dann sieht man diese Corona-Delle, wie die immer genannt wird, 2021, wenn Jugendliche nicht raus dürfen, wenn sie sich nicht treffen dürfen, mit anderen Personen nicht in Diskotheken dürfen, dann passiert auch weniger im Bereich von Gewaltkriminalität. Und sobald das wieder geht, steigt Gewaltkriminalität an. Was erwartbar gewesen wäre, ist, dass man eigentlich auf ein Niveau zurückspringt, was man 2019 hatte, nämlich vor Corona. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass es weit darüber hinausgegangen ist. Und das war nicht so erwartbar, weil, und man fragt sich so ein bisschen, oder das ist auch ein bisschen unklar, ist das eine Mischung aus Corona-Effekten, ist das eine Fortsetzung oder Verstärkung der Entwicklung, die schon vorher stattgefunden hat. Ich werde Ihnen dann auch Antworten auf diese Frage geben, die wahrscheinlich Sie jetzt auch umtreibt. Na, woran liegt es denn, dass diese Gewaltkriminalität jetzt wieder so deutlich ansteigt? Kleine Info aus Niedersachsen. Meistens ist Niedersachsen ja der typische deutsche Durchschnitt. Wenn man sich so Statistiken anschaut, dann liegt Niedersachsen immer so im mittleren Bereich. Heute ist da die polizeiliche Kriminalstatistik für 2024 veröffentlicht worden. Und wenn das in Deutschland so ist wie auch in Niedersachsen, dann wird sich diese Zahl, dieser Anstieg relativieren. Also Kriminalität insgesamt geht zurück. Im Hinblick auf Gewalt zeigt sich, das steigt noch ein bisschen an, steigt aber nicht weiter so steil an, wie das in den letzten zwei Jahren passiert ist. Also es wird spannend sein, die bundesweite polizeiliche Kriminalstatistik dazu zu sehen. Aber möglicherweise relativiert sich schon wieder mancher Trend, der uns in den letzten ein, zwei Jahren viel Sorge bereitet hat oder die viele Menschen umgetrieben hat, wie es nur sich entwickelt mit unserer Jugend. Bei der Veränderung 2015, 2016 komme ich auch nochmal drauf zu sprechen, ist immer die Frage naheliegend, oder das, was mir in der Regel als erstes dann entgegen oder genannt wird als Grund, hat das mit der Migration in diesen Jahren zu tun. Um das schon mal vorwegzunehmen, nur weil etwas zeitgleich passiert, heißt nicht, dass das eine die Ursache des anderen ist. Also so einfach ist die Erklärung nicht. Wenn man sich Studien dazu anschaut, werde ich Ihnen danach noch eine andere bzw. differenziertere Antwort auf diese Frage geben. Wir finden diese Entwicklung im Übrigen bei deutschen wie bei nichtdeutschen Jugendlichen. Allein das relativiert schon diese Annahme. Es ist nur in Anführungsstrichen die Migration. Zeigt auch nochmal, einfache Antworten auf bestimmte Fragen helfen in der Regel nicht weiter, wenn man genauer hinschaut. So, ich muss mal ein bisschen die Zeit im Blick haben. Ich könnte Ihnen nämlich ganz viel erzählen. Eigentlich könnte ich stundenlang über dieses Thema erzählen. Wenn wir ins Dunkelfeld schauen, dann sehen wir, was jetzt hier dargestellt ist, vielleicht schauen Sie mal nur auf die obere Linie, das ist die Gewalt insgesamt. Also man hat Jugendliche in Niedersachsen zu verschiedenen Zeitpunkten gefragt, also Jugendliche der 9. Klasse, ob sie bestimmte Gewalt oder ob sie Gewalttaten begangen haben. Und ne, da gibt beispielsweise im Jahr 2017 geben 7,7% aller Jugendlichen, die befragt wurden, an, sie haben mindestens eine Gewalttat im letzten Jahr begangen. Sieht man schon mal, wenn man das gegenüberstellen würde, ist viel höher der Anteil als das, was im Dunkelfeld aufploppt. Man sieht auch von 2015 zu 2017 das, was man im Hellfeld auch sieht, interessanterweise. Das war nämlich genau der Zeitraum, wo es hier auch einen Anstieg gab. Im Dunkelfeld sieht man dann wiederum noch nicht. Ich hoffe, Sie sehen übrigens meine Maus genauso, wie ich die hier sehe. Sieht man dann noch eher einen Rückgang über die letzten Jahre. Das ist ein bisschen fragwürdig. Ich habe da auch ein Fragezeichen hingemacht, weil das viel Irritation hervorgerufen hat, ist im Wesentlichen dadurch zu erklären, dass die Befragung 2022 einen Zeitraum abgedeckt hat der letzten 12 Monate. Also die Jugendlichen werden immer gefragt, wie häufig hast du in den letzten 12 Monaten verschiedene Straftaten begangen. Die werden natürlich so beschrieben, dass Jugendliche das verstehen können und nicht so, wie das in irgendwelchen Paragraphen steht. Und wenn ein Zeitraum abgedeckt ist, der noch in die Pandemie fiel, ist selbsterklärend, warum dieser Anteil nicht so hoch ausfällt und dann dieser Anstieg sich da sehr wahrscheinlich nicht so zeigt wie im Hellfeld. Wird spannend sein, 2024 ist auch wieder eine Befragung gelaufen. Ich vermute mal, dass sich da auch andere Entwicklungen nochmal abzeichnen. Von daher im Dunkelfeld erstmal konträre Entwicklungen. Nun aber ein bisschen Antworten auf diese Fragen, warum entwickelt sich das so, wie sich es entwickelt? Also erstmal sage ich Ihnen, warum es von 2007 bis 2015 so stark zurückgegangen ist. Da gibt es mehrere Annahmen, die auch empirisch mehr oder weniger gut belegt sind. Ich greife mal ein paar davon raus. Das eine ist der fundamentale Wandel der Erziehungskultur, also Rückgang elterlicher Gewalt, Zunahme der Zuwendung von Eltern. Christian Pfeiffer, der frühere Leiter vom Kriminologischen Forschungsinstitut, der war ja immer bekannt für markante Zitate, durchaus auch nicht unumstritten, und hat diesen Begriff auch geprägt, mehr Liebe, weniger Hiebe, was so die elterliche Erziehung in den letzten 20 Jahren kennzeichnet, die unter anderem dadurch auch eingesetzt hat, dass das elterliche Züchtigungsrecht im Jahr 2000 abgeschafft wurde. Das zeigt sich empirisch in Studien ganz ganz eindrucksvoll, dass es einen deutlichen Rückgang von elterlicher Gewalt gegeben hat. Und wenn ein Risikofaktor oder eine Ursache für eigenes Gewaltverhalten sich so fundamental verändert, dann muss auch Gewaltverhalten zurückgehen, weil das eine mit dem anderen sehr stark im Zusammenhang steht. Das ist ein zentraler Grund. Dann gibt es auch ein paar positive Entwicklungen, ne, dass man mehr hingeschaut hat, auch in Schule, auch im Freundeskreis, ne, Gewalt einfach insgesamt weniger gebilligt wird, dass Jugendliche insgesamt mehr Zeit mit bestimmten Freizeitaktivitäten verbringen, dadurch einfach nicht so viel Langeweile oder unstrukturierte Freizeit aufkommt, hat auch dazu beigetragen, dass Gewalt sich verringert hat. Und am Ende, eigentlich müsste man das immer ganz oben hinschreiben, hat auch Prävention eine große Rolle gespielt. Es wäre seltsam, wenn man in den letzten 20 oder 10, 20 Jahren ist gerade so viel Prävention stattgefunden wie nie zuvor. Und es wäre seltsam, wenn man dann feststellen müsste, ihr macht zwar ganz viel Prävention, aber es ändert sich überhaupt nichts an dem Ausmaß von Jugendgewalt. Also hat natürlich auch Prävention Einfluss darauf, dass es insgesamt zu weniger Gewalt kommt. So, nun interessiert sich aber wahrscheinlich, warum steigt es denn jetzt wieder? Wobei manchmal gar nicht so unspannend ist, sich anzuschauen, warum ist es zurückgegangen. Dann wissen wir nämlich auch vielleicht, was wir jetzt tun müssen, um es wieder zu verändern. So, Zunahme der Jugendgewalt seit 2015, gab es auch eine Studie dazu, die sich mal angeschaut hat, welche Risikofaktoren und Ursachen haben sich denn seitdem verändert, seit 2015. Und nachweislich waren das diese drei Dinge, vielleicht auch noch ein paar mehr, manche kann man auch nicht so gut empirisch überprüfen. Aber es hat eine Zunahme sogenannter gewaltlegitimierender Männlichkeitsnormen stattgefunden, also dass es legitim ist, seine Männlichkeit in Form von Gewalt zu demonstrieren. Man hat festgestellt, dass auf Einstellungsebene Gewaltakzeptanz zugenommen hat. Also es muss nicht unbedingt zur Ausführung kommen, aber schon die Legitimität von Gewalt ist an sich gestiegen. Oder die Haltung dazu und die negative Haltung zur Schule beziehungsweise das Schulschwänzen, was ja in der Regel ein Ausdruck davon ist, dass man jetzt nicht so begeistert ist von Schule, hat sich auch deutlich erhöht. Und in der Regel ist es ja nicht so, dass Menschen, die Schule schwänzen, nach Hause gehen und für die Schule lernen, sondern sie sind zusammen mit anderen Jugendlichen, die auch keine Lust auf Schule haben, und dann kommen in der Regel nicht so sinnvolle Dinge oftmals bei raus. Deswegen ist das ein eigenständiger Risikofaktor für Gewaltverhalten. Das hat sich nachweislich verändert seit 2015. Dann gibt es noch die These, die habe ich hier mal so ein bisschen in Grau unterlegt, weil die empirisch nicht so eindeutig nachgewiesen ist bislang und wahrscheinlich sich auch nicht nachweisen lässt so eindeutig, dass es gewisse Nachholeffekte gibt beziehungsweise einen Schaden durch Maßnahmen während der Pandemie. Ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass das passiert ist. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, psychische Belastungen unter Jugendlichen sind größer geworden während und überhaupt seit der Pandemie. Nur müssen psychische Belastungen aber nicht immer unbedingt zu eigenem Gewaltverhalten führen. Aber wenn wir uns mal die Faktoren anschauen, die Jugendgewalt bedingen, ne, dann sieht man, in der Corona-Zeit haben wir an all den Faktoren angesetzt im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, die für diese Generation eigentlich wichtig sind. Ne. Wir haben Schule nicht stattfinden lassen oder sehr eingeschränkt. Viele wurden möglicherweise komplett abgehängt in diesem Zeitraum und da lässt sich nicht beliebig wieder dran anknüpfen. Wir haben Freunde oder Verbindungen zu Freunden oder zumindest sehr reduziert nur möglich gemacht. Wir haben Vereinsaktivitäten nicht möglich gemacht. Stattdessen waren Jugendliche in einem Zuhause, wo sie manchmal eher weniger als mehr sein sollten, was zu einem bestimmten Medienkonsum auch durchaus geführt hat, der so ohne weiteres nicht mehr zurückdrehbar ist, nur weil keine Pandemie mehr ist. Also es ist sehr naheliegend, dass es einen eigenständigen Effekt gab der Pandemie. Andererseits hat auch Jugendgewalt schon vorher zugenommen. Also die ganze Antwort auf die Frage kann es nicht sein. So, zum Thema Migration, wie gesagt, da komme ich nochmal. Und auch zu dem Thema soziale Medien, weil ich das auch immer gefragt werde, inwieweit ist das ein eigener Einflussfaktor. So, die Jugendgewalt wird brutaler. Da zeige ich Ihnen mal wieder eine Grafik, nämlich zur Entwicklung der verschiedener Gewaltdelikte. Hier habe ich Ihnen mal dargestellt, Sie schauen am besten mal auf diese grüne Linie, das ist die vorsätzliche einfache Körperverletzung, und auf die rote Linie, das ist die schwere gefährliche Körperverletzung. Wenn es zu einer Brutalisierung der Jugendgewalt gekommen wäre, hätte man in dieser Entwicklung sehen müssen, vorsätzlich einfache Körperverletzung geht tendenziell nach unten, also es gibt eine gegenläufige Entwicklung sozusagen, während schwere, gefährliche Körperverletzung nach oben geht. Was Sie aber stattdessen sehen ist, es ist eine relativ parallele Entwicklung. Phasenweise hat sogar die schwere Form von Gewalt stärker abgenommen als die leichten Formen. Also auf Basis der PKS würde man nicht zu diesem, also würde man diese Brutalisierungsthese, die sehr weit verbreitet ist, nicht unterstützen können. Es gibt auch verschiedene Studien dazu, jetzt ganz neu auch aus Bayern, wo man sich das mal angeschaut hat, ob es Hinweise darauf gibt, dass es innerhalb einer Deliktskategorie zum Beispiel schwerere Tatfolgen feststellbar sind, längere Krankenhausaufenthalte notwendig sind. Also verschiedene Indikatoren herangezogen, um zu gucken, ist da was dran an dieser Brutalisierungsthese? Und auch da kommt man zu dem Ergebnis, es findet sich kein Hinweis darauf, dass Gewalttaten, die heute verübt werden, schwerwiegender sind als noch vor 10 Jahren beispielsweise. Sie können sich dazu auch eine andere Statistik anschauen, die sogenannte die Statistik der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, wo Schulunfälle dokumentiert werden und Frakturen infolge dieser Schulunfälle. Das ist die rote Linie. Und wenn es eine Brutalisierung gäbe, also Sie sehen wahrscheinlich genauso wie ich da im Gesamttrend eine rückläufige Entwicklung seit 1999. Da gibt es ein paar Ausreißer zwischendrin, die man jetzt vielleicht nicht überbewerten muss. Sind insgesamt sehr geringe Fallzahlen, aber man sieht eine rückläufige Entwicklung auch bei Frakturen, die in diesem Zeitraum auch nicht zugenommen haben. Da gibt es immer mal so ein paar Peaks, aber wenn ich da eine Linie reinlegen würde, wäre das tendenziell eine rückläufige Entwicklung. Also auch innerhalb des Schulkontextes oder auch dem Schulweg gibt es keinen Beleg für die Annahme, dass es eine Brutalisierung gibt im Sinne, dass es häufiger beispielsweise zu Knochenbrüchen infolge dieser Gewaltvorfälle im Schulkontext kommt. Wie gesagt, ich will Ihnen jetzt nicht alle Studien zumuten. Ich habe Ihnen am Ende auch nochmal aufgelistet, wo man reinschauen könnte, wenn man daran noch weiter interessiert ist. Es gibt auch noch eine sehr umfassende, ich glaube, es ist eine Dissertation, also mehrere, über 100 Seiten umfassendes Dokument, wo man auch nochmal geschaut hat, ist das, gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass das eine reale Zunahme der, dass es eine zunehmende Brutalisierung gibt oder ist das nur ein Gefühl? Am Ende steht auch in dieser Studie, wo man das nochmal versucht hat, an anderen Merkmalen festzumachen, dass die Ergebnisse mit bisherigen Forschungen übereinstimmen, dass die Brutalität der erfassten Gewalttaten nicht ansteigt. Warum denken wir das trotzdem so? Das überspringe ich jetzt mal so ein Stück weit, weil Sie sich wahrscheinlich auch fragen, na, warum denke ich das denn? Es fühlt sich so an, als ob es so ist und irgendwie ist es aber nicht so. Dann hält sich immer ziemlich hartnäckig. Um es kurz zu fassen, ein zentrales Argument ist das erste, die Verfügbarkeitsheuristik, jetzt ein bisschen psychologisch. Wenn Sie etwas viel sehen, viel hören, viel lesen und ich Sie dann frage, wie häufig passiert das, dann nehmen Sie automatisch an, das muss viel passieren, weil ich lese und höre es ja ganz viel. Da haben Medien einen ganz großen Einfluss darauf. Das ist eine der zentralen Erklärungen dafür, warum wir glauben, es wird brutaler, obwohl sich empirisch überhaupt keine Anhaltspunkte dafür finden lassen. So, vielleicht irritiere ich Sie jetzt auch so ein bisschen, weil Sie an manchen Stellen denken, ich habe es aber anders vermutet und bin überzeugt davon, dass es so ist. Das Thema Messer würde ich jetzt mal überspringen. Das kann man nämlich in diese Brutalisierungsfrage auch so ein bisschen reinnehmen. Da müsste ich aber jetzt noch mal so ein bisschen ausholen. Also letztlich zeigt sich im Hinblick auf das Thema Messer auch ein Anstieg. Also es gibt einen Anstieg des Mitführens von Messern in Schule und Freizeit. Zeigt sich auch in dieser Niedersachsen-Befragung. Das findet sich auch im Hellfeld. Wenn Sie Statistiken vom Landeskriminalamt oder auch vom Bundeskriminalamt anschauen, sehen Sie negative Entwicklung im Sinne einer Zunahme. Wenn Sie sich dann Ursachen dafür anschauen, wenn Sie die mal ganz kurz querlesen, was sind Jugendliche oder was macht Jugendliche aus, die ein Messer mit sich führen? Also es muss nicht zum Einsatz gekommen sein, sondern die haben das erstmal in Anführungsstrichen nur dabei. Dann werden Sie, wenn Sie grob darauf schauen, sehr wahrscheinlich feststellen, dass das, was auch generell Gewaltverhalten erklärt, dass auch Risikofaktoren des Waffentragens sind. Also wenn man Gewaltprävention betreibt, betreibt man im weitesten Sinne auch Prävention des Waffentragens. Natürlich ist auch klar, dass wenn jemand so etwas mitführt, viele Jugendliche, wenn man sie dazu befragt, machen das nicht, weil sie das wirklich einsetzen wollen, sondern weil sie sich schützen wollen, weil sie im Falle des Falles gewappnet sein wollen. Aber wir wissen auch, dass wenn man es dabei hat und es zu einer bestimmten Situation kommt, die Wahrscheinlichkeit natürlich erhöht wird. Und es gibt Ansteckungseffekte des Messertragens. Das heißt, Jugendliche sagen ganz oft, sie haben das nur deshalb dabei, weil sie glauben, dass alle anderen das auch dabei haben. Ist auch ein interessanter Ansatz, vielleicht auch im Bereich Prävention, das mal so ein bisschen zu entzaubern, dass nämlich gar nicht alle ein Messer dabei haben und alle Menschen nur denken, alle anderen haben es. Das ist ja wie in vielen anderen Themen auch. Alle anderen Schüler oder alle anderen Kinder in der Schulklasse dürfen immer alles Mögliche. Das wird dann zu Hause erzählt und man denkt sich, oh Gott, man ist die Einzige, die irgendwas nicht erlaubt. Wenn man dann mal nachfragt, merkt man, das ist überhaupt nicht so. So, also das ist so ein bisschen relativierend im Hinblick auf diese Brutalisierungsthese. Ich will ja nicht nur die rosa-rote Brille aufsetzen, sondern auch an der Stelle natürlich sagen, wo etwas problematisch sich entwickelt. So, Jugendgewalt ist Ausländergewalt. Mache ich auch kurz und knapp. Also grundsätzlich, wenn Sie in Dunkelfeld- und Hellfelddaten schauen im Bereich von Gewaltkriminalität, würden Sie erstmal feststellen müssen, dass es eine Höherbelastung ausländischer Jugendlicher gibt. Das ist immer ein bisschen, je nachdem, ob Sie Hellfeld- oder Dunkelfelddaten anschauen, können Sie manchmal nur nach Staatsangehörigkeit differenzieren. Nur in Dunkelfeldstudien kann man nach Herkunft differenzieren. Wichtig ist aber auch, dass diese Anstiege der Gewaltkriminalität in den letzten Jahren sich für deutsche und nicht-deutsche Jugendliche gleichermaßen finden. Im Übrigen für Deutsche sogar noch im stärkeren Maße als für Nicht-Deutsche. Und das relativiert diese These, Migration ist die Ursache dafür, dass es ab 2015 steigt, weil es steigt auch bei den deutschen Jugendlichen an. Und sie vergleichen eigentlich Äpfel mit Birnen, wenn sie deutsche und nicht-deutsche Jugendliche miteinander vergleichen, mal abgesehen davon, dass es den nicht-deutschen Jugendlichen gar nicht gibt, wahrscheinlich auch nicht den deutschen Jugendlichen, sondern dass das eine ganz heterogene Gruppe ist, in die man sich da anschaut. Man kann in Dunkelfeldstudien da differenzieren und man kann feststellen, dass wenn sie Faktoren berücksichtigen wie soziale Benachteiligung, Erziehungs- und Männlichkeitsbild, dass letztlich nicht die Herkunft entscheidend ist, sondern die damit verbundenen Lebensbedingungen. Das ist auch, kann ich auch gleich nochmal zeigen, in einer ganz eindrucksvollen Grafik. Ich muss mal ganz kurz husten. Was mir auch wichtig ist, ist ja der Verweis, deswegen habe ich auch nochmal so ein Ausrufezeichen dran gemacht und ich habe auch schon gesehen, dass der ein oder andere ein Foto davon macht. Das finde ich sehr gut, weil verbreiten Sie unbedingt diese Botschaft, dass 97% aller nichtdeutschen Jugendlichen polizeilich überhaupt nicht als Gewalttäter in Erscheinung treten. Das finde ich eine wichtige Zahl, weil gerade in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, wenn nicht gar schon immer in den letzten Jahren, ist der Eindruck, der entsteht, aus meiner Sicht ein fundamental anderer. Nämlich, dass jede Person, die einen nichtdeutschen Hintergrund hat, vielleicht noch einen bestimmten nichtdeutschen Hintergrund hat, per se problematisch ist für unsere innere Sicherheit, für Kriminalität, für Gewalt. Und wenn man sich das mal hochrechnet sozusagen auf alle nichtdeutschen Jugendlichen, dann ist das ein sehr, sehr kleiner Anteil, der wichtig ist. Also wie gesagt, jeder weniger ist natürlich umso besser, aber letztlich verhält sich der Großteil, selbst wenn ich ein Dunkelfeld einbeziehe und sage, naja gut, alle werden ja gar nicht erwischt im Hellfeld von der Polizei, dann sind das immer noch über 90%, die überhaupt nicht aufgrund einer Gewalttat in Erscheinung treten. Und das ist ja das, was uns meistens in unserem Sicherheitsgefühl am stärksten beeinträchtigt. Ob wir jetzt einen Diebstahl begehen oder mal ohne Fahrschein fahren, ist auch nicht schön. Aber es ist ja erstmal nicht das, wo wir sagen, das beeinträchtigt unser Sicherheitsgefühl. Und das finde ich wichtig, diese Botschaft auch mal zu senden. Und es wird viel zu wenig gemacht. Eine höhere Anzeigebereitschaft gegenüber ausländischen Personen ist auch so ein Punkt, ist auch etwas, was problematisch ist, wenn Sie das Hellfeld nur anschauen. Da gibt's, ich kann das jetzt nicht alles so in der Tiefe darstellen, aber es gibt einige Punkte, die da schwierig sind von der Messung, aber so auf den Punkt gebracht, wie gesagt, ist es nicht die Herkunft, sondern die Lebensbedingungen. Da würde ich Ihnen gerne noch mal ein Bild dazu zeigen. Das hier ist nämlich viel wichtiger. Wenn man, das ist eine ältere Studie jetzt, ich lege meine Hand fast dafür ins Feuer, dass das heute wieder so wäre. So eine große Studie gibt's aber nicht. 2009 hat man mal bundesweit 45.000 Jugendliche befragt zu ihrem Gewaltverhalten. Und Sie sehen erstmal insgesamt, in Anfang der 2000er waren die Gewaltraten insgesamt noch höher, wenn Sie noch die 7% in Niedersachsen im Kopf hatten, Gewalttaten im letzten Jahr. Als man das 2007, 2008 die Jugendlichen gefragt hat, lagen die Gewaltraten insgesamt noch deutlich höher. Und wenn man einfach nur, damals wurden drei Gruppen herausgegriffen, die deutschen Jugendlichen, türkisch und ehemals jugoslawisch, wurde jetzt so definiert, wenn die Person selber oder ein Elternteil mindestens im Ausland geboren wurde oder nicht deutsche Staatsangehörigkeit hat, dann wird die Person entsprechend dieser Herkunft zugeordnet. Und wenn sie in Deutschland geboren ist, beide Eltern deutsche Staatsangehörigkeit haben, hier geboren sind, war sie eine deutsche Herkunft oder kein Migrationshintergrund. Und Sie sehen große Unterschiede, also doppelt so hohe Raten zwischen den beispielsweise türkischen Jugendlichen im Vergleich zu deutschen Jugendlichen. und vergleichen aber insofern Äpfel mit Birnen, weil sie, diese Grafik habe ich Ihnen jetzt nicht dargestellt, letztlich in der Gruppe der türkischen und ehemals jugoslawischen Jugendlichen ganz viele Jugendliche oder viel, viel mehr Jugendliche drin haben, die häufiger elterliche Gewalt erfahren, die von Armut betroffen sind, die geringe Bildung, geringe Bildung genießen, ich weiß nicht, ob genießen das richtige Wort ist, aber ne, auf niedrigeren Schulformen sozusagen sind und die bestimmten Männlichkeitsnormen zustimmen. Und wenn Sie das mal sich anschauen, nur für die Jugendlichen, auf die das nicht zutrifft, und das ist die rechte Abbildung dieser, die rechte Seite dieser Abbildung. Man hat sich dann mal angeschaut, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich mir gerade bei den beiden oder generell bei allen drei Gruppen die rausgreife, die alle diese Risikofaktoren für Gewaltverhalten nicht aufweisen. Und dann sieht man, es gibt überhaupt keine Unterschiede im Gewaltverhalten, wenn ich diese, wenn ich sozusagen einen fairen Vergleich mache, nämlich Menschen unter gleichen Lebensbedingungen vergleiche. Das Schöne finde ich auch an dieser Grafik oder an dieser Erkenntnis damals, dass man eigentlich daraus ablesen kann, was müsste ich denn tun, damit sich das Gewaltverhalten reduziert, bestimmter Migrantengruppen, die in höherem Maße durch Gewaltverhalten in Erscheinung treten. Ne? Bessere Integration in Schule, in Bildung, Beseitigung von sozialer Benachteiligung, Reduktion elterlicher Gewalt. Das ist auch in Deutschland vor 30, 40 Jahren noch völlig oder viel, viel normaler gewesen als in den letzten 10, 20 Jahren. Da muss man auch mal aufpassen, dass es immer nicht so schnell auf andere zeigt, weil es gab auch hier in Deutschland Zeiten, wo das noch sehr salonfähig war, seine Kinder zu schlagen. Also eigentlich sieht man, welche Faktoren müsste ich verändern, um entsprechend Gewaltverhalten reduzieren zu können. So, jetzt sehe ich schon, ich bin eigentlich über die Zeit. Aber ich bin auch schon bei der letzten These, nämlich die Gewalttäter, Gewalttäterinnen werden immer jünger. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, diese Frage. Ich habe mir das mal angeschaut, oder ich habe mir Gewaltkriminalität der unter 14-Jährigen angeschaut. Interessanterweise habe ich das früher nie gemacht, weil das unter 14 war nie so eine relevante Kategorie. Und was Sie da sehen, ist, dass Sie historisch, also oder zumindest jetzt auf die letzten 25 Jahre betrachtet, den höchsten Stand an Kindern haben, also Tatverdächtige auf 100.000 Kinder, die durch Gewalt, also und wir reden über schwere Gewaltkriminalität, das ist jetzt nicht, ich habe jemandem meine Ohrfeige gegeben, sondern ich habe jemanden mit Gegenständen geschlagen, zusammen mit anderen verprügelt und ähnliches. Das ist der historisch höchste Stand, den wir haben. Fakt ist auch, das gab es schon immer. Es gab auch immer so Wellenbewegungen, aber es ist schon bedenklich und der Anstieg, der hier festzustellen ist, fällt auch viel, viel stärker aus als bei den Jugendlichen, was tendenziell dafür spricht, der Anteil derer, die im Kindesalter sozusagen mit schwereren Gewalttaten in Erscheinung treten, also diese Verschiebung findet sich tatsächlich auch mit Blick auf Gewaltkriminalität. In der Studie vom LKA zeigt sich das tendenziell auch, dass es so eine Vorverlagerung gibt, tendenziell, und dass die Jugendlichen eben nicht mehr zum Zeitpunkt 15, 16, was so der Hochpunkt dann oftmals ist, sondern dass das tendenziell ein bisschen sich nach vorne verlagert, dass das ablesbar ist auch in Studien. Und das ist schon etwas, was einem zu denken geben muss. Kann man auch nochmal fragen, was hat das mit Corona zu tun? Da hat ja eine bestimmte Generation oder eine bestimmte Altersgruppe in einer bestimmten Phase möglicherweise viel mehr drunter gelitten als andere Altersgruppen. So. Fazit, das ist immer schon gut, ne? Weil das zeigt immer, das ist die letzte Folie. Es gibt, glaube ich, noch zwei Folien. Also die Thesen, sehen Sie, der ersten These kann man nicht zustimmen, der zweiten kann man zustimmen, zumindest mit Blick auf die letzten 10 Jahre. Jugendgewalt wird brutaler, dafür gibt es keine Hinweise. Jugendgewalt ist Ausländergewalt, dafür gibt es auch keine Belege, zumindest wenn man einen fairen Vergleich macht. Und Gewalttäter werden immer jünger, würde ich tendenziell zustimmen, dass dieser Anstieg zumindest besonders bedenkenswert ist. So, wir haben viele nachweislich effektive Maßnahmen. Grüne Liste Prävention kennen vermutlich alle von Ihnen. Einfache Erklärungen helfen in der Regel nicht weiter. Also zu Pandemie, Migration habe ich schon was gesagt. Soziale Medien kann ich noch was sagen. Vielleicht machen wir das eher in der Diskussion. Ist auch schon ein bisschen angedeutet worden, wie die Haltung dazu ist. Und was ich gerne noch mitgeben würde, Jugendliche, die gehäuft und schwerwiegend durch Gewalt, meist in Gruppen, das sind jetzt nicht die, die Sie wahrscheinlich so im Blick haben, liegt in der Regel mindestens einer der folgenden Aspekte vor. Die sind hochbelastet mit Risikofaktoren in verschiedener Hinsicht. Sie sind perspektivlos, haben einen Mangel an Anerkennung, also Menschen, die gewalttätig werden. Deswegen fand ich die Frage auch vorhin von Frau Frank sehr schön, für welches Problem ist das die Lösung? Das ist oft die Lösung für das Problem, dass auf allen anderen Ebenen, schulisch, in der Familie, in irgendwelchen Vereinsaktivitäten, die gar nicht existieren, überhaupt keine Anerkennung da ist. Und dann kann ich mir die manchmal nur, so komisch das ist, über irgendwelche Gewalttaten in meiner Freundesgruppe holen. und Angst vor drohenden oder tatsächlich erlebten Gewalterfahrungen. Darüber redet auch immer keiner, könnte man beim Thema Migration und Kriminalität auch mal drüber reden, dass sie nämlich nicht nur im Hinblick auf Täterschaft bei Gewalt überrepräsentiert sind, sondern auch im Hinblick auf Opferwerdung. Das interessiert aber immer niemanden. Da ist nämlich der Anteil auch deutlich höher, als man es erwarten würde, entsprechend des Bevölkerungsanteils. So, zum Abschluss noch die vielleicht ein bisschen provokative These. Jede Gesellschaft hat die Jugend, die sie verdient. Es geht auch noch mal so in Richtung Pandemie, weil ich glaube, dass wir da gerade in dieser Generation oder zumindest das Signal, was wir gesendet haben an diese Generation, war nicht unbedingt, sie ist uns wichtig, wir tun alles, damit sie möglichst gut ihre Kindheit und Jugend erleben und gestalten kann. Und das, was wir heute feststellen, ist vielleicht nicht super dramatisch, aber ist auch ein Stück weit eine Folge davon, dass wir an einer anderen Stelle den Kindern und Jugendlichen nicht genug Aufmerksamkeit gegeben haben. Vielen Dank.
Das war sie, die 5. Folge unseres Podcasts Präventionsgezwitscher mit spannenden Einblicken von Dr. Susanne Prätor und viel Stoff zum Nachdenken. Wenn wir an Jugendgewalt denken, entstehen oft sofort Bilder im Kopf. Schlagzeilen über brutale Angriffe, Schockvideos in sozialen Medien, emotionale Debatten im Fernsehen. Schnell entsteht das Gefühl, unsere Gesellschaft werde immer gewalttätiger und besonders die Jugendlichen geraten oft unter Generalverdacht. Aber und das hat Dr. Susanne Prätor uns eindrücklich gezeigt, unsere Wahrnehmung wird stark durch das beeinflusst, was sichtbar ist und nicht unbedingt das, was tatsächlich die Realität widerspiegelt. Medien und ein unbestimmtes Gefühl tragen ihren Teil dazu bei. Das Phänomen ist bekannt, wie es der Psychologe Daniel Kahnemann einmal formuliert hat, was leicht verfügbar ist, wird leicht geglaubt. Okay, zugegeben, dieses Zitat stammt nicht von Daniel Kahnemann. Aber er hätte es so oder so ähnlich sagen können. Es sollte vielmehr verdeutlichen, dass wir allzu oft dem Confirmation Bias unterliegen. Also der Geflogenheit im Entscheidungsprozess, aber auch in der Bewertung von Informationen und der Vermittlung von Informationen, eben diese so auszuwählen, dass sie die eigene Meinung und die eigene Absicht stützen. Umso wichtiger ist es, genau das auch zu hinterfragen. Genau darum ist es so wichtig, mit fundierten Daten auf die Entwicklung zu schauen und nüchtern, differenziert und ohne schnelle Schuldzuweisung. Und damit kommen wir zu den zentralen Erkenntnissen, die wir aus dem Vortrag mitnehmen können. Jugendkriminalität ist nicht gleich Jugendgewalt. Und die große Mehrheit junger Menschen begeht keine schweren Straftaten. Jugendgewalt hat in den letzten Jahren zwar zugenommen, aber eine echte Brutalisierung lässt sich in den Zahlen nicht nachweisen. Migration allein erklärt keine Gewalt. Entscheidend sind die Lebensbedingungen, nicht die Herkunft. Prävention, gute Bildung und Anerkennung sind die zentralen Schlüssel, um Jugendlichen echte Perspektiven zu eröffnen und Gewalt vorzubeugen. Der letzte Punkt. Besonders auffällig, auch unter 14-Jährige tauchen inzwischen häufiger wegen schwerer Gewaltdelikte in der Kriminalstatistik auf. Eine Entwicklung, die uns besonders wachsam machen sollte. Damit geht diese Folge zu Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören und bleibt wachsam, interessiert und im Gespräch. Übrigens, Präventionsgezwitscher, der Podcast von Grüner Vogel e.V., gibt es überall da, wo ihr Podcast hört. Also abonnieren, teilen und diskutieren. Bis bald, passt aufeinander auf. Tschüss.